Deutschlandfunk Interview.
Der Krieg gegen die Ukraine, die Luftangriffe auf Russland. Das ist jetzt unser Thema mit dem Sicherheits- und Militärexperten Professor Joachim Krause von der Universität in Kiel. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ist das jetzt die Ausweitung des Krieges?
Nein, das ist nicht die Ausweitung des Krieges, sondern zum einen zeigen die Ukrainer, dass sie nicht alleine diejenigen sein müssen, die von Luftangriffen mit Drohnen betroffen sind. Das ist ein deutliches Zeichen an Russland, dass man eben auch zurückschlagen kann. Aber es ist noch sehr begrenzt im Vergleich zu den russischen Angriffen. Und das andere sind Operationen, die eigentlich schon als Vorbereitung einer größeren Militäroffensive der Ukraine gewertet werden können. Man nennt das auch Shaping Operations. Das heißt, es werden im Hinterland der russischen Truppen Munitionslager oder Treibstofflager angegriffen. Oder es werden auch mal einzelne kurze Angriffe gemacht, um mal zu sehen, wie die andere Seite reagiert, wie die andere Seite aufgestellt ist. Also der Krieg weitet sich jetzt nicht aus, sondern es kommt zu einer Art Vorbereitung, einer Art Offensive der Ukrainer, wo wir alle nicht wissen, wo sie stattfinden wird, wann sie stattfinden wird und mit welchen Kräften dort vorgegangen wird.
Aber für Sie, Herr Krause, scheint das ganz klar zu sein, dass diese Offensive bedeutet, Offensive auch auf dem russischen Territorium.
Das glaube ich nicht, aber die Ukrainer wollen den Russen das Gefühl geben, dass sie nicht sicher sein können, dass diese Offensive nur auf ukrainischem Territorium stattfindet. Und das ist ja auch klug von der ukrainischen Seite, denn es zwingt die Russen dazu, ihre Verteidigungsmaßnahmen weiter auszudehnen. Das heißt, ihre Verteidigungslinie, die bisher ungefähr 1000 Kilometer ist, könnte sich theoretisch verdoppeln, wenn es auch noch an anderen Stellen der ukrainisch-russischen Grenze solche Gefahren aus russischer Seite gibt. Also insofern zwingt es die Russen, ihre Truppen auszudünnen. Und das ist das, was die Ukrainer so etwas vorhaben.
Jetzt haben Sie eben als Antwort, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auf die erste Frage gesagt, die Ukrainer schlagen jetzt zurück. Das heißt, Sie gehen fest davon aus, dass die Ukraine, dass Kiew dahinter steckt.
Ich gehe mal davon aus, aber man kann auch nicht ausschließen, gerade wenn es sich um Angriffe in Moskau handelt, dass das von lokalen Kräften geschieht. Also gerade die Angriffe auf den Kreml vor einigen Wochen, die waren meines Erachtens aus der Nähe von Moskau gestartet, denn die Flugkörper, die man sehen konnte, waren sehr klein. Und Flugkörper dieser Größe können nicht die Entfernung aus der Ukraine überwinden. Also ich vermute mal, es gibt auch Kräfte in Russland oder es gibt eben Ukrainer in Russland, die so etwas machen. Aber das ist alles Spekulation. Wir können da nicht hineinsehen. Im Augenblick ist alles möglich. Wenn man die Drohnen sieht, dann weiß man, ob sie eine längere Distanz fliegen können oder nicht. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, welche Drohnen dort gestern in Moskau eingeschlagen sind.
Ich möchte da nochmal nachfragen. Es gibt ja russische Milizen, wenn die so genannt werden wollen und so genannt werden dürfen. Angriffe von Anti-Putin-Gruppierungen, um das vielleicht ein bisschen neutraler zu formulieren. Ist das glaubwürdig, dass es diese Gruppierungen gibt und dass diese bislang jedenfalls, wenn sie dann agieren, so schlagkräftig sein können?
Ja, sie können schlagkräftig sein, weil sie natürlich von den Ukrainern unterstützt werden. Aber diese Milizen gibt es. Und ich bin sicher, je größer, je schlimmer die Repression in Russland ist oder wird, desto mehr Leute gehen in den Untergrund und versuchen, dann die Waffen zu ergreifen. Denn das Maß der Unterdrückung in Russland ist inzwischen in einer Art und Weise verschärft worden, dass doch für viele Leute jetzt die Wahl ist, entweder unterwirft man sich oder man greift zu den Waffen. Also ich halte das für sehr realistisch, davon auszugehen, dass es bewaffnete Kräfte in Russland gibt, die gegen das Regime sind. Nur das sind natürlich Einzelpersonen, es sind vielleicht kleine Gruppen. Und es hängt immer davon ab, welchen Zugang diese Gruppen zu Einrichtungen des Militärs haben. Das heißt, können sie sich irgendwo Waffen besorgen, vor allen Dingen Waffen, die auch eine gewisse Reichweite haben, etwa Mörser, das wäre zum Beispiel etwas, oder Kleinwaffen, aber da kann man nur drüber spekulieren, ja. man weiß ja nichts.
Ich würde trotzdem da auch nochmal nachfragen wollen. Sie haben gesagt, diese Gruppierungen werden mit großer Wahrscheinlichkeit dann von der Ukraine unterstützt. Könnten das auch ukrainische Waffenlieferungen sein, die über die Grenze kommen und bis zu diesen Gruppierungen gelangen?
Sein, kann auch nicht sein. Wissen Sie, das können Sie bei Kleinwaffen ohnehin nicht überprüfen. Die Russen haben ja auch amerikanische Fahrzeuge gezeigt, die diese Gruppe angeblich benutzt haben soll. Aber Die Russen haben während des Krieges auch solche Fahrzeuge von den Ukrainern übernommen, sodass man auch nicht weiß, ob das tatsächlich amerikanische Fahrzeuge waren, die die Ukrainer diesen russischen Gruppen gegeben haben.
Wie problematisch wäre es denn, wenn westliche Waffen über dem Territorium von Russland Schaden anrichten?
Gut, das ist eine Sache des Betrachters. Ich persönlich halte das für überhaupt nicht schädlich, weil Russland ist der Angreifer, die Ukraine verteidigt sich und sie verteidigt sich mit westlichen Waffen. Und da ist es nicht auszuschließen, dass diese westlichen Waffen auch auf russischem Territorium eingesetzt werden. Das ist nun mal so in einem Krieg, da kann man nicht einfach eine künstliche Linie ziehen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und deswegen werden auch die Russen jetzt nicht Atomwaffen einsetzen, nur weil die eine oder andere westliche Waffe dort gefunden ist. Also zum Beispiel die amerikanischen Humvees, die sie dort gezeigt haben, die haben ja nur nichts Größeres ausgelöst. Und ob das wirklich Waffen waren, die aus der Ukraine an die russischen Milizen gegeben worden sind, wissen wir auch alle gar nicht.
Gibt es denn, wenn ich hier nochmal unterbrechen darf, gibt es denn diese rote Linie, von der häufig jetzt berichtet wird und berichtet wurde, dass die westlichen Waffengeber darauf bestanden haben oder bestanden haben sollen, dass keine westlichen Waffen in Russland eingesetzt werden?
Ja, das halte ich für nicht wahrscheinlich, sondern was natürlich eine wirkliche rote Linie wäre, wenn die Ukraine strategische Luftangriffe gegen russische Ziele mit westlichen Waffen machen würde. Also wenn jetzt die Amerikaner den Ukrainern Raketen geben würden oder Marschflugkörper, mit denen sie Moskau erreichen können, und wenn die Ukrainer das in großer Masse einsetzen. Das tun sie aber nicht. Das machen sie nur mit selbstgemachten Sachen. Also das wäre eine gewisse, ich sag mal, Eskalationslinie. Aber ansonsten.
Aber auch noch legitim, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Es wäre auch legitim. Nur man muss sich dann überlegen, was man sich mit dem Überschreiten einer solchen Linie einkauft. Das ist immer der Punkt. Also legitim ist es völlig, aber die Frage ist, würde man damit eine neue Eskalation einleiten oder wäre das vielleicht besser, damit endlich mal der Krieg der Russen, der strategische Krieg der Russen gegen ukrainische Städte nachlässt? Das ist eine andere Frage, da gibt es Argumente für und gegen.
Vom Völkerrecht her ist es gedeckt?
Vom Völkerrecht her wäre das gedeckt, ja. Aber das wäre wirklich eine Schwelle, die sich die Amerikaner bisher nicht zu überschreiten getraut haben, aber wo man durchaus argumentieren könnte, das wäre vielleicht nicht so schlecht, wenn man den Ukrainern endlich mal diese Bedrohung durch russische Luftangriffe ersparen will.
Setzt nicht ohnehin Wladimir Putin selbst fest, wann Linien überschritten sind und wann nicht? Ganz gleich, was man macht.
Ja, natürlich, das ist klar, aber ich sag mal so, es gibt aus der Militärgeschichte oder aus der Militärwissenschaft gibt es gewisse Vorstellungen davon, wann ein Krieg eine gewisse Eskalationsstufe überschreitet oder wenn nicht. Und ich würde sagen, Lieferung von Panzern, auch von Kampfflugzeugen, die es den Ukrainern erlauben würden, die Russen aus dem Land zu jagen, das ist keine Eskalationsstufe, die zu hoch ist. Aber wenn man anfängt, den Ukrainern zu gestatten, mit westlichen Waffen strategische Luftkriegsführung gegen Russland zu machen. Mhm. Das wäre eine andere Kategorie und dann ist man sozusagen in einer etwas anderen Welt.
Sagen Sie uns noch ganz kurz zum Verständnis. Strategisch heißt ja, dass es eine bestimmte Entfernung geben muss, um über strategische Waffen zu reden. Sind das 500 Kilometer jetzt in dem Punkt? Oder?
Nein, strategische Luftkriegsführung heißt, dass man eigentlich die Hauptstadt und wichtige Industriezentren des anderen Landes bombardiert, um die Kampfkraft dieses Landes herunterzusetzen. Strategische Bombardierung haben wir massenweise im Zweiten Weltkrieg erlebt. Das ist die strategische Luftkriegsführung. Und die betreiben die Russen gegen die Ukrainer. Aber die Ukrainer betreiben das nur ansatzweise gegenüber den Russen. Und weil ihnen die Amerikaner nicht die Mittel geben, um diese Art von Streitkräfte und Kampfführung zu erlauben, weil sie eben der Meinung sind, falls das passiert, könnten die Russen anders sehen, etwa Ziele in Westeuropa anzugreifen.
Der Sicherheits- und Militärexperte Professor Joachim Krause von der Universität in Kiel. Danke für Ihre Zeit, danke für das Gespräch.
Gerne.